Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen hier jede Woche für euch zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Ich bin Nina Bust-Bartels. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Macht ihr euch Gedanken darüber, wie ihr einmal sterben wollt? In Deutschland sterben nämlich nur sehr wenige Menschen einen plötzlichen Tod. Die meisten sind über mehrere Jahre krank und sterben dann. Da stellt sich dann irgendwann die Frage, will man bis zum Schluss weiter behandelt werden? Und wo und wie will man dann sterben?
Es sterben in Deutschland mittlerweile 1 Million Menschen jährlich. Die Hälfte, 500.000 von diesen Menschen, sterben tatsächlich im Krankenhaus. Und wenn man mal die Menschen fragt, nur 6% wollen eigentlich letztendlich im Krankenhaus sterben, 80% würden ganz gerne zu Hause sterben.
Das ist Ulf Sibelius. Er ist Oberarzt und Professor am Klinikum Gießen und er engagiert sich für die Entwicklung der Palliativmedizin. In seinem Vortrag beschreibt er, wie die Palliativmedizin das Ende des Lebens begleiten kann. Und gleichzeitig kritisiert er, dass die Medizin im Allgemeinen die Bedürfnisse von Sterbenden oft zu wenig im Blick hat.
Krankheiten gelten als verstanden und behandelbar. Und die Ablehnung einer Therapie stößt häufig auf Unverständnis. Krankenhauseinweisung auch hoffnungslos Erkrankter wird zum Automatismus und häufig findet noch viel Diagnostiktherapie trotz des sich ankündigen Todes statt.
Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt Palliativmedizin, eine neue Disziplin. Und Ulf Sibelius hat ihn am 9. Dezember 2025 an der Uni Gießen gehalten.
Ja, auch von meiner Seite erstmal ein großes Dankeschön, dass ich heute Abend hier diesen Vortrag halten darf. Und da zeige ich Ihnen als erste Folie, das ist die Definition der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Was ist Palliativmedizin? Ich lese es einfach mal vor. Die Palliativmedizin behandelt Patienten mit einer nicht heilbaren, progredienten und fortgeschrittenen Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung, für die das Hauptziel der Begleitung, die Erhaltung bzw. das Erreichen der bestmöglichen Lebensqualität ist. Was heißt das jetzt im Genauen? Also es sind wirklich Patienten, meistens Patienten mit einer Tumorerkrankung, die mit ihrer Erkrankung weit fortgeschritten ist, wo sich sozusagen das Sterben schon abzeichnet und wo es jetzt nicht mehr um die Behandlung der Krebserkrankung geht, sondern einfach darum, dass der Patient, die Patientin eine bestmögliche Lebensqualität hat. Ja, also Symptomkontrolle, ja, aber auch Spiritualität, Psychoonkologie, Soziales, das sind so Dinge, die dort eine Rolle spielen. Die Gesellschaft wurde 1994 gegründet, also das ist diesmal gerade 30 Jahre alt, die Gesellschaft, und das ist ja noch nicht sehr lange. Dann habe ich aber ein Zitat vom Hufeland gefunden, der vor ungefähr 200 Jahren lebte. Und der schrieb schon damals, es ist die vornehmste Pflicht des Arztes, die Kardinalsymptome menschlichen Leidens, Schmerz, Angst, Atemnot, Unruhe und Durst prompt und dauerhaft zu lindern, den Sterbenden Trost, Erleichterung und Erhebung des Gemütes zu verleihen. Und das liest sich eigentlich genauso wie die Definition der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Ja, also sehr ähnlich. Es geht um Symptomkontrolle, um Empathie und um Psychologie. Jetzt mögen natürlich Ärzte von heute sagen, Kritiker, ja gut, ich meine, der Hufeland, der konnte ja auch damals gar nichts anderes. Ja, was hatten die denn da? Die konnten sich ja nur ans Bett setzen, dem Sterbenden die Hand halten und ihn trösten. Und das ist jetzt eigentlich so die Überleitung zu meinem jetzigen Vortrag. 200 Jahre später ist die Entwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, getragen von einer starken Bewegung aus der Gesellschaft heraus, letztendlich eine Reaktion auf die moderne Medizin. Und darum soll es jetzt im weiteren Verlauf erstmal gehen. Also der Wandel im Umgang mit Sterben und Tod. Dann aber als zweiten Teil will ich Ihnen verschiedene palliativmedizinische Versorgungsstrukturen vorstellen und anhand eines Fallbeispiels einfach mal demonstrieren, wie die ineinander greifen und als letztes die Frage beantworten, ist die Palliativmedizin eine Nischenmedizin? Sterben früher, das sind tatsächlich Bilder aus meinem Dorf, ich glaube es jedenfalls, es sah so ähnlich aus, so wurde früher gestorben. Es wurde im Dorf gestorben, die Menschen wurden nicht mehr ins Krankenhaus gefahren. Das war für uns Kinder damals ein Riesenfest. Wenn jemand gestorben wurde, wurde in diesen großen Hallen, ich weiß nicht, wer diese norddeutschen Bauernhäuser kennt, ja, ist ein riesengroßer Flur. Da wurden die Leichen aufgebahrt. Als Kinder sind wir rumgelaufen. Es war mal ein bisschen gruselig. Es gab was zu essen. Für uns war es eine richtige Feier. So war das damals. Wenn wir auf heute schauen, dann haben wir dieses Bild von unserem geistigen Auge. Ein schemenhaft zu erkennender Patient auf der Intensivstation, im Hintergrund der Monitor, intubiert und beatmet. Ja, eine unpersönliche, technisierter Tod in den Krankenhäusern. Wenn Sie sich jetzt mal diese Grafik anschauen, über die Jahre aufgetragen bis 2015, sterben in Deutschland mittlerweile 1 Million Menschen jährlich. Die Hälfte, 500.000 von diesen Menschen, sterben tatsächlich im Krankenhaus. Und von diesen 500.000 sterben mittlerweile 200.000 auf der Intensivstation. Also fast 40% der Menschen, die im Krankenhaus sterben, sterben auf der Intensivstation. Und wenn man mal die Menschen fragt, nur 6% wollen eigentlich letztendlich im Krankenhaus sterben, 80% würden ganz gerne zu Hause sterben. Da gibt es drei Begriffe, die für diesen Wandel stehen. Das ist einmal die Marginalisierung Sterbender, dann die Medikalisierung des Sterbens und die Tabuisierung von Sterben und Tod. Und diese drei Begriffe, auf die will ich jetzt im weiteren Vortrag einfach mal eingehen. Wenn ich jetzt über die Fortschritte der Medizin gesprochen habe, geht es mir jetzt nicht darum, die Medizin zu verteufeln. Ja, also selbst ich würde heute nicht mehr leben. Ich wäre schon 4 Tote gestorben, wenn es die moderne Medizin nicht gäbe. Aber ich möchte einfach mal anhand der Tuberkulose darstellen, wie sich die Medizin gewandelt hat, ja, mit welchen großen Fortschritten sie letztendlich ihre Erfolge von heute erzielt hat. Es war 1882 der Robert Koch, der das Tuberkelbakterium entdeckte. Das war was ganz Neues. Man hat ein infektiöses Agens entdeckt, das für Krankheiten verantwortlich ist. Es ist nicht mehr die Strafe Gottes, die uns dahin streckt, ja, sondern es ist ein infektiöses Agens, das man von Mensch zu Mensch übertragen kann. Rechts daneben sehen Sie jetzt das Bild von Konrad Röntgen, ja, der das Röntgenverfahren entwickelt hat. Das war 1895. Man konnte jetzt die Krankheit verorten. Es war nicht der ganze Körper, es war die Lunge, die nicht mehr funktionierte, die uns krank gemacht hat. Unten links sehen Sie jetzt, dass Koch dann das Tuberkulin entwickelt hat zu diagnostischen Zwecken. Und unten rechts, ja, das ist Calmé und Guérin, die den Impfstoff entwickelt hatten. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Entwicklung in der Medizin, die Ära der Antibiotikatherapie bricht an. 1929 war es, glaube ich, Fleming, der das Penicillin entdeckte. Und 1944 war es Selman Waksman, der das Streptomycin entwickelte und entdeckte. Dass man noch lange Zeit bei der Therapie der Tuberkulose verwendet hat. Früher, als es die Antibiotika noch nicht gab, hat man versucht, das Problem chirurgisch zu lösen. Ja, man hat diese großen Löcher, die die Tuberkulose gemacht hat, Paraffinkugeln eingelegt, die sich dann aufgrund der Körpertemperatur ausdehnen. Und damit hat man die Kaverne verschlossen und wollte dadurch verhindern, dass die Bakterien sich weiter verbreiten. Das haben die Patienten natürlich nicht lange überlebt, das ist ganz klar. Aber mit dem Antibiotika jetzt, da sehen Sie dieses weiße Infiltrat, das ist eine Pneumonie. Und dann wurde das Antibiotikum gegeben und dieses Infiltrat, das weiße, ist weg. Das heißt, die Pneumonie ist geheilt. Und das sind so die entscheidenden Schritte jetzt in der modernen Medizin. Unten sehen Sie, woran die Menschen 1900 gestorben sind. Das sind meistens Lungenentzündungen, die Tuberkulose, Diarrhöen, also Infektionskrankheiten, die wirklich jeden getroffen haben, ob jung oder alt. Der Tod überkam einen sozusagen. Im 19. Jahrhundert sind die Menschen ungefähr 37 Jahre im Schnitt geworden. Ein 1910 geborener männlicher Neugeborener wurde ungefähr 47 Jahre alt. Oben sehen Sie jetzt, woran die Menschen heute sterben. Das sind chronisch verlaufende Erkrankungen des Herzens, es sind Tumorerkrankungen, es sind Schlaganfälle, die machen fast 60% der Ursachen aus, an denen wir sterben. Und das sind chronisch verlaufende Erkrankungen, die kommen im hohen Alter und verlaufen über Jahre, bis wir dann daran sterben. Heute wird ein 2020 geborener Neugeborener ungefähr als Mann 78,7 Jahre alt, als Frau ungefähr 84 Jahre alt. Also fast eine Verdopplung im Vergleich zu 1910. Das Alter ist heute das größte Risiko für Krankheit und Tod. 3.500 Mal größer als im jungen Alter. Und hier unten, da beginnt der vierte Lebensabschnitt. Der erste Lebensabschnitt ist die Geburt, die Jugend. Der zweite ist die Berufsausbildung, die Familie, die Heirat. Und der dritte Lebensabschnitt ist dann die Rente. Und jetzt kommt ein vierter Lebensabschnitt dazu. Und auf den will ich mal näher eingehen. Wenn Sie die drei Bilder sehen, ja, es sind drei Menschen gleichen Alters. Ja, die sind alle drei 80 Jahre alt. Ja. Und das ist der Punkt, dass diese Menschengruppe eine sehr heterogene Menschengruppe ist. Ja, links ein älterer Herr, der noch Hanteln in der Hand hat und damit trainiert. In der Mitte eine Dame, die schon auf den Rollator angewiesen ist, ja, die deutlich weniger Muskulatur hat. Und ganz rechts eine Dame, die im Bett liegt, nur noch bettlägerig ist und gepflegt werden muss. Und die Vulnerabilität nimmt von links nach rechts zu. Also die Gefahr zu erkranken, ins Krankenhaus zu kommen, nimmt von links nach rechts zu. Und die Dame, die jetzt eben ganz rechts ist, die wird wahrscheinlich immer wieder Lungenentzündung kriegen, immer wieder Infektionen der Harnwege und muss immer wieder ins Krankenhaus. Die Abstände werden immer kürzer, sodass sie am Ende nur noch im Krankenhaus ist und da wahrscheinlich dann verstirbt. Die Theologin und Philosophin Nina Streeck, Schweizerin, beschrieb dann auch die Lebensphase so, wie man heute stirbt. Das war ein Beitrag in Psychologie heute. Und sie sagt, uns erwartet eine lange Phase schwerer Krankheit und zunehmender Gebrechlichkeit, eine lange Phase mit Todesnähe, in der der bevorstehende Tod absehbar ist. Und das nennt sie auch die vierte Lebensphase. Gut, wichtig ist es natürlich dann, dass man zum Beispiel eine Patientenverfügung hat, dass man eine Vorsorgevollmacht hat oder eine Betreuungsvollmacht, also dass man selber vorsorgt für den Fall, dass man selber nicht entscheiden kann, was dann getan werden soll. Ja, das ist das, was ich wirklich jedem ans Herz lege. Und was ist jetzt die Kehrseite der modernen Medizin? Krankheiten gelten als verstanden und behandelbar und die Ablehnung einer Therapie stößt häufig auf Unverständnis. Krankenhauseinweisung auch hoffnungslos Erkrankter wird zum Automatismus und im Zweifelsfall handelt sich das um unterlassene Hilfeleistung. Sterbende mit allen ihren Bedürfnissen finden kein Gehör mehr und geraten aus dem Blickfeld. Und häufig findet noch viel Diagnostiktherapie trotz des sich ankündigenden Todes statt. Und das nennt man die Marginalisierung Sterbender, dass ihre Interessen nicht mehr gesehen werden, ja, dass die an den Rand gedrückt werden und dass sie auch physisch marginalisiert werden. Ja. Ich selber habe es noch erlebt, dass ein Sterbender, der in einem Zimmer lag, das Zimmer verlassen musste. Er wurde rausgeschoben ins Stationsbad, ja, unter gleißendes Neonlicht, weil das Zimmer freigemacht werden musste für jemanden, der unten auf der Notaufnahme war. Die Interessen der Sterbenden, die galten da nicht mehr. Und diese Veränderung, die spiegelt sich auch in der Erwartungshaltung der Bevölkerung wieder. Bei den Übergaben, wenn die Ärzte sich sozusagen die Station übergeben, heißt es immer, die Angehörigen wollen, dass alles gemacht wird. Ohne eigentlich genau zu wissen, was man alles machen kann. Aber das ist eine Erwartungshaltung, die man immer wieder mitgeteilt bekommt. Und deswegen spricht auch, das war Ivan Illich, ein austroamerikanischer Philosoph und Theologe, der dann diesen Begriff prägte, die Medikalisierung des Sterbens. Medikalisierung, was ist das? Wenn bestimmte gesellschaftliche Teilbereiche als medizinische Themen oder Aufgaben definiert werden und der medizinischen Expertise zugeordnet werden. Also wenn jetzt die Medizin darüber entscheidet, wie gestorben wird. Das gibt es nicht nur für die Medizin, das gibt es für viele Teilbereiche in unserem Leben. Ja, zum Beispiel die Pathologisierung von Befindlichkeitsstörungen oder aber medizinische Leistung für eine Optimierung der Lebensführung. Das ist ein riesengroßer Markt, da wird ganz viel Geld mit verdient. Aber eben auch die Verantwortungsübertragung an Ärzte und dem Gesundheitswesen bei natürlichen Lebensphänomenen wie Geburt und Tod. Also 30% der Geburten finden heute per Kaiserschnitt statt zum Beispiel, gar nicht mehr auf natürlichem Wege. Und dann ist es natürlich so, im gesellschaftlichen Zusammenleben tritt das natürliche Leben immer stärker in den Hintergrund. Das wird gar nicht mehr wahrgenommen, es findet in den Dörfern gar nicht mehr statt. Durch Mobilisierung, Fragmentierung der Familien oder der dörflichen Gemeinschaften, aber auch durch steigende Lebenserwartungen, wachsende Zahl von Menschen in Pflegeheimen, ja, wird das Sterben gar nicht mehr miterlebt. Im Schnitt muss heute ein Mensch 55 Jahre alt werden, ja, bevor er das erste Mal Sterben in seiner eigenen Familie miterlebt oder in seinem engeren Freundeskreis. In der medialen Welt werden wir täglich mit dem Tod konfrontiert. Also Montagabend, ich habe gestern mal drauf geachtet, ich war zu Hause, habe um 18 Uhr den Fernseher angemacht, da war Kai Pflaume mit, wer weiß denn sowas, also die Sendung ist noch ziemlich unverdächtig, aber dann um 20 vor 7 geht es dann so richtig los, ja, Morden im Norden. Das war dann die erste Sendung und so geht das den ganzen Tag weiter und wenn sie abends um 11 den Fernseher ausgemacht haben, haben sie sicherlich 4 oder 5 Mal mitgekriegt, wie jemand ermordet wird oder stirbt. Da kriegen wir es mit, aber nicht im realen Leben. Das führt eben dann auch dazu, dass die Betroffenen beschämt sind und das als Niederlage empfinden, wenn jemand in ihrer Familie stirbt. Wir haben vom Förderverein des ambulanten Palliativteams, ja, die fahren immer mit den Fahrzeugen raus. Die Fahrzeuge haben wir vom Förderverein gespendet. Und um so ein bisschen Werbung zu fahren und auch zu zeigen, dass die SAPV ist, haben wir so Klebefolien auf die Türen geklebt. Und damit fahren sie dann raus. Und es war dann immer öfter so, dass Angehörige gesagt haben, bitte, wenn Sie mit diesem Wagen kommen, nicht in diese Straße parken. Bitte parken Sie eine Straße weiter. Unsere Nachbarschaft soll nicht sehen, dass Sie da sind. Und weil es das so aufwendig war, diese Folien jedes Mal abzureißen, haben wir es als Magnetfolien gemacht, die wir dann im Bedarfsfall einfach abmachen können. Ja, aber so ist das heute. Ja, das sind die Folgen. Schon in den 60er Jahren gelang dann das Thema, es waren eigentlich zwei Frauen, die das Thema in die Öffentlichkeit brachten. Einmal in den USA, das war die Elisabeth Kübler-Ross, eine Schweizerin, die als Ärztin in den USA ging und dort Sterbende interviewt hat. Und diese Interviews hat sie dann veröffentlicht. Damit hat sie sich keine Freunde gemacht, stieß hier auf Ablehnung. Das wurde als Einmischung, als übergriffig empfunden. Aber sie sagte auch schon damals, je tiefer wir in die Naturwissenschaften eindringen, umso mehr scheinen wir die Realität des Todes zu fürchten und zu verleugnen. leugnen. Und dann natürlich Cicely Saunders, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Das ist die Begründerin der modernen Palliativmedizin in der westlichen Welt. Sie hat Medizin studiert und hat dann regelrecht dazu geforscht. Gerade in der Schmerztherapie hat sie sich sehr verdient gemacht. Und sie ist dann an die Öffentlichkeit gegangen und hat dazu viele Vorträge gehalten. Und sie war es auch, die dann 1967 das St. Christophers Hospiz in London gründete. Das war nicht das erste, zu dem Zeitpunkt gab es schon drei andere in London. Aber über dieses Hospiz wurde damals von dem Jesuitenpater Reinhold Iblacker ein Dokumentarfilm gedreht, da hieß noch 16 Tage. Die 16 Tage beschreibt die Zeit, die die Menschen im Schnitt in diesem Hospiz verbrachten. Und diesen Dokumentarfilm hat er nach Deutschland gebracht und ließ ihn hier ausstrahlen. Seine Hoffnung war eigentlich, dass er damit sozusagen der Hospiz- und Palliativbewegung in Deutschland mit auf die Sprünge hilft. Ja, aber die ganze Geschichte ging nach hinten los. Sie führte zu einer lebhaften und kontroversen Diskussion zum Nachteil der Entstehung einer Hospizbewegung in Deutschland. Noch 1978 hat die katholische Kirche in einem offiziellen Statement auf eine Anfrage des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit gesagt, es ist ein menschenwürdiges Sterben, kann nicht durch die Errichtung eigener Sterbekliniken oder Sterbeheime gewährleistet werden, in die der Schwerkranke abgeschoben wird. Sie sprechen davon, jede Hoffnung ist abgesprochen und vorhandene oder bereitzustellende Mittel sollte man nach Möglichkeit nicht aussagen. Das war nach 1978, also so ein großer Widerstand war in unserer Gesellschaft gegen die Errichtung von Hospizen oder Palliativstationen, die es in den angelsächsischen Ländern zu dem Zeitpunkt schon lange gab. Und dann, sozusagen aus dem Nichts heraus, entstand in den 80er Jahren eine der größten Bewegungen in Deutschland überhaupt, die Hospizbewegung. Getragen von ungefähr 80 bis 100.000 Menschen, meistens Frauen, entstand diese Bewegung und die wollten sozusagen für ein würdevolles Sterben von Bürgern und Bürgern zu Hause da sein. Das wollten die ehrenamtlich machen. Und vor allen Dingen wollten sie dafür sorgen, dass das Thema Sterben und Tod in der Gesellschaft enttabuisiert wird. Dann kamen die ersten Hospize, also wie gesagt, das sind die ersten zwei Hospize in Deutschland überhaupt. Alleine London hatte zu dem Zeitpunkt schon vier. Das war 1983 das Haus Hörn in Aachen und 1987 das Hospiz zum Heiligen Franziskus in Recklinghausen. Und trotzdem, dieses Thema Sterben blieb jetzt in unserer Gesellschaft. Immer mehr dachten die Menschen darüber nach, wie sie ihr Lebensende verbringen wollen. Das war zum Beispiel ein Bericht aus der Zeit, ja, aus 2012, der Tod kehrt zurück ins Leben. Und 2010 wurde dann auf die Initiative der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband und der Bundesärztekammer die Charta zur Betreuung Schwerstkranker und Sterbender erstellt. Die wurde dann am 8. September in der Öffentlichkeit vorgestellt und sie dient eigentlich als wegweisendes Rahmenkonzept und Selbstverpflichtung, um die Palliativmedizin und Hospizversorgung in Deutschland zu verbessern. Man wollte damit das Thema in die Öffentlichkeit tragen. Wie war das mit den ersten Palliativstationen? So wie die katholische Kirche die Hospize kritisierte, kritisierten auch die Mediziner die Hospize. Sie meinten, es bestanden Zweifel, dass geistlich geleitete Hospize die notwendigen diagnostischen und therapeutischen Kompetenzen besaßen. Also auch auf der Seite der Mediziner bestanden da Zweifel. Und dann war das 1973 Belfort Mount, der weltweit erste Palliativstation, gründete in Montreal nach dem Vorbild des St. Christophers in London. Zu der Zeit starben 70% der Kanadier in Krankenhäusern. Wie war das in Deutschland? 1983 entstand die erste Palliativstation in Köln. Und Köln ist auch sowas wie die Wiege der Palliativmedizin in Deutschland. Bis 1990 hatten wir gerade mal drei Palliativstationen und drei Hospize in Deutschland. 1994, habe ich ja vorhin gezeigt, wurde dann die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin entwickelt. Und dann entwickelte sich das aber auch rapide in Deutschland. Stand heute ist, dass wir ungefähr 330 Palliativstationen haben. Das sind mal gerade 15% aller Krankenhäuser. Wir haben die Palliativversorgung, die SHPV. Wir haben ungefähr 270 stationäre Hospize und 100.000 Menschen, die sich ehrenamtlich im ambulanten Hospizdienst betätigen. Das klingt jetzt alles sehr viel, aber wenn man es jetzt mal sieht, 15% der Krankenhäuser ist bei weitem noch nicht genug. Da ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Gut, jetzt komme ich mal zu den Strukturen, zu den Organisationsformen der Palliativmedizin. Das ist eine Pyramide und die Basis, das ist die Integration in die ärztliche und in die krankenpflegerische Ausbildung. Und erst seit 2009 ist die Palliativmedizin als Lehrfach in das Curriculum der studentischen Ausbildung integriert. Bis 2013 hatten alle 36 Fachbereiche in Deutschland Zeit, das umzusetzen. Da merkt man halt wieder, wie jung die Palliativmedizin ist. Und das war aber weit nicht die Lehrerinnen, die Professoren, die dafür gesorgt haben, dass die Palliativmedizin in den Lehrplan aufgenommen wird. Das waren die Studenten selber, die einfach wollten, dass Palliativmedizin ein eigenständiges Lehrfach wird. Also so schwierig gestaltete sich das heute. Und es war tatsächlich immer wieder so, dass mir einfach Kollegen gesagt haben, also von dem, was du da machst, halte ich eigentlich gar nicht viel. Also es ist einfach sehr schwierig, muss man schon sagen. Ich will jetzt anhand dieses Beispiels einfach mal darstellen, wie die verschiedenen Strukturen der Palliativmedizin ineinander greifen. Ja, das ist eine Frau F, 68 Jahre alt. Sie ist an einem Pankreaskopfkarzinom erkrankt, also an einem Tumor der Bauchspeicheldrüse. Und da möchte ich als erstes erstmal dazwischen gehen, und zwar, woraus besteht denn eigentlich das Patientenklientel der Palliativmedizin? Und es sind tatsächlich Patienten, die eine Tumorerkrankung haben. Heute sind es immer noch 80%. Und man fragt sich natürlich ja, warum so viele Patienten aus der Onkologie in der Palliativmedizin versorgt werden. Es gibt auch so viele andere Erkrankungen, an denen wir sterben. Unter den 10 häufigsten Erkrankungen, an denen wir versterben in Deutschland, sind gerade mal 2 Tumorerkrankungen, viele andere. Und trotzdem dominieren die Patienten der Onkologie die Palliativmedizin. Und das ist sicherlich einmal damit zu erklären, dass der Krankheitsverlauf bei einem Patienten mit einer Tumorerkrankung viel besser vorhersehbar ist. Er ist lange Zeit stabil und dann, wenn die Chemotherapie vielleicht nicht mehr hilft, dann geht es ihm plötzlich schlechter. Und das ist aber ein gutes Signal dafür, dass jetzt die Palliativmedizin dazukommt und dann verstirbt der Patient. Das ist bei Patienten mit einer chronischen Organerkrankung, wie zum Beispiel einer Herzinsuffizienz, ganz anders. Das geht über viele Jahre bergab, diese Einkerbung, die dazu führen, dass der Patient ins Krankenhaus muss, dann erholt er sich davon, aber insgesamt geht es ihm schlechter und dann irgendwann verstirbt er. Man weiß aber nicht genau wann und man weiß auch gar nicht genau, wann der Zeitpunkt jetzt der richtige ist, dass die Palliativmedizin dazukommt. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund dafür. Gut, bei ihr war das so, dass sie Anfang April einen Appetit- und Gewichtsverlust hatte. Ja, sie hatte unklare Oberbauchschmerzen. Sie stellte sich ihre Hausärztin vor, die machte einen Ultraschall, machte ein Labor und hat gesehen, dass es alles pathologisch verändert und hat einfach gesagt zu ihr, sie müssen ins Krankenhaus, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann kamen sie zu uns ans UKGM, wir haben weitere Diagnostiken gemacht und das kam dann da raus. Oben rechts sehen sie ein CT von der Leber. Das sind Lebermetastasen des Pankreaskarzinoms, das in die Leber gestreut hat und in den linken Oberarm. Das hat ja alles Beschwerden gemacht. Es wurde eine Gewebsprobe entnommen und dann wurde alles in der Tumorkonferenz vorgestellt. So macht man das heute. Es wird immer einem großen Board vorgestellt. Es entscheiden immer viele, wie therapiert wird. Und man hat gesagt, die Patientin wird jetzt Chemotherapie erhalten und der Oberarm wird bestrahlt, weil sie Schmerzen hatte und weil die Gefahr bestand, dass der Oberarm bricht. Gut. Jetzt kommt schon die Palliativmedizin dazu. So war das früher mal. Die Therapie der Erkrankung begann. Lange Zeit hat die Therapie geholfen. Und wenn sie nicht mehr hilft, kommt ein Schnitt. Dann sagt der Onkologe, okay, ich kann für Sie nichts mehr tun. Sie kommen in die Palliativmedizin, dort werden Sie weiter betreut. Und so ist es heute nicht mehr. Studien haben gezeigt, bei Patienten mit einem Lungenkarzinom, dass wenn man die Palliativmedizin viel früher integriert, die Patienten viel mehr Lebensqualität haben, weniger Depression und sogar länger leben. Und das nennt man eben dieses Early Integration. Vieles kommt aus dem Englischen, weil die uns wirklich so ein bisschen voraus sind. Das heißt, die Palliativmedizin wird viel früher integriert. Wie könnte das jetzt bei dem Fall aussehen, dieser Patientin, die ich eben beschrieben habe? Das könnte zum Beispiel sein, dass man mit einer besonderen Form der Kommunikation rangeht. Es muss das kein Palliativmediziner sein oder keine Medizinerin, die das macht. Aber es sollte jemand sein, der diese Empathie besitzt. Also die Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt eines Menschen hineinzufühlen, der gerade jetzt so eine Diagnose erhalten hat. Das macht man nicht einfach draußen auf dem Gang zwischen allen Patienten oder zwischen allen Leuten, die da gerade rumlaufen, sondern man zieht sich zurück in einen Raum, man macht sein Telefon aus, man sorgt dafür, dass vielleicht jemand dabei ist und man sorgt auch dafür, dass nicht zu viel Information gleichzeitig transportiert wird, also man bereitet sich auf dieses Gespräch vor. Natürlich geht es um Symptomkontrolle. Die Frau hat Armschmerzen, sie hat Bauchschmerzen. Dass man sich darum kümmert, das ist ganz wichtig. Aber auch psychosoziale Aspekte, dass man eine Psychologin dazu nimmt, die sich vielleicht darum kümmert, Man muss sich ja vorstellen, von einer Sekunde auf die andere hat sich die Lebensperspektive komplett verändert. Ja, man weiß, man ist jetzt an einer Erkrankung erkrankt, die demnächst zu meinem Sterben und zu meinem Tod führen wird. Und dann natürlich die Spiritualität, die Seelsorge. Und was wir natürlich immer haben, wir haben immer einen Fokus auf die Angehörigen. Für die ist es natürlich auch ganz schrecklich, ja, dass man die auch mitbetreut und sozusagen im Blick hat. Das sind zuerst mal so erste Ansätze, wo man zum Beispiel als Palliativmediziner dabei sein könnte. Ja. Wie geht es mit der Patientin weiter? Es wurde mit der Chemotherapie begonnen, der Oberarm wurde bestrahlt und die CT-Kontrollen haben einfach gezeigt, die Chemotherapie wirkt gut. Und dann keimt erstmal Hoffnung in den Patienten. Die denken immer, aha, bei mir ist ja alles anders. Ja. Bei mir geht ja alles ganz anders, ja, wie bei dem, was ich gelesen habe im Internet. Dann haben sie Hoffnung. Und dann auf einmal, an einem Wochenende, hat sie auf einmal Oberbauchschmerzen und ihre Augen färben sich gelb. Sie muss ins Krankenhaus, auf die Notaufnahme. Und was sieht man da? Der Tumor, der dort sitzt, der ist jetzt größer geworden und drückt auf den Ausführungsgang der Gallengänge. Und dann bekommt sie eine Drainage und mittels der Drainage schafft man jetzt, dass die Galle wieder abfließt. Im Labor sieht man das dann ganz gut. Das Bilirubin, so heißt der Wert, wird jetzt weniger. Der Mediziner denkt, okay, das hat das alles gut gewirkt. Ja, aber wie geht es der Patientin damit? Sie hat weiter Schmerzen, Übelkeit, sie ist appetit- und kraftlos vor allen Dingen. Jetzt kommt so eine Traurigkeit dazu und so eine Verzweiflung. Ja, sie merkt auf einmal, jetzt ist es ja doch nicht anders als bei den anderen. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und die Stationsärztin bittet jetzt um Rat bei der Palliativmedizin. Und da haben wir bei uns im Klinikum einen Konsildienst eingerichtet, der immer aus drei Berufsgruppen besteht. Das ist einmal eine Medizinerin, ein Mitarbeiter aus der Pflege und eine Psychologin. Und die drei können über unser Dokumentationssystem angefordert werden, wenn irgendwo im Klinikum eine Patientin liegt, die die Palliativmedizin braucht. Da gehen sie dann hin, machen sich ein Bild davon. Das geht dann so, dass man Therapievorschläge macht, regelmäßige Visiten. Die Psycho-Onkologie ist dabei, dass man sich bei dem Entlassungsmanagement beteiligt. Also es wird sozusagen mit den Betreuenden auf der Station gemeinsam die Patientin dann versorgt. So war das dann hier auch. Es kommt zu regelmäßigen Kontakten, also nicht nur einmal. Die sind also täglich hingegangen. Aber am Ende war es einfach so, dass die Patientin so verzweifelt war, dass sie nicht nach Hause konnte. Und da sagen die Chirurgen, also hier ist es schlecht, ja, wir brauchen unsere Betten. Und dann kam natürlich der Vorschlag, dass sie dann zu uns auf die Palliativstation kommt. Das ist unsere Palliativstation am Klinikum. Das ist ein eigenständiges Gebäude, hinten hinter der ehemaligen Frauenklinik. Das sieht alles sehr hospizlich aus. Wir haben 16 Einzelzimmer auf zwei Stockwerken. 9 Zimmer haben Zugang zu einer Terrasse. Und was Sie jetzt sehen, wir haben einen sehr hohen Schlüssel an Personal. Und das ist eigentlich das, was die Palliativmedizin auszeichnet. Es geht hier nicht um Technik, um Beatmung oder um irgendwelche Organersatzverfahren, sondern es geht um die Menschlichkeit. Und Sie können einfach Zeit nur dann erzeugen, wenn Sie einfach genug Menschen auf der Station haben, die dort arbeiten. Ja, deswegen haben wir einen sehr hohen Pflegeschlüssel. Wir haben 3 Ärzte, Psycho-Onkologie, Seelsorge sind alle vertreten. So sieht es bei uns aus. Das ist alles sehr wohnlich gehalten, alles im Holzton. Und was mich immer beeindruckt hat, das ist ein Bett im Wagenschrank für Angehörige. Die Angehörigen, denen wird von vornherein angeboten, wenn sie wollen, sie dürfen da bleiben. Es gibt keine festen Besuchszeiten, also man kann so lange wie möglich kommen, auch nachts oder wie gesagt auch da schlafen. Viele Angehörige wohnen regelrecht bei uns, duschen sich da, essen da, solange bis dann vielleicht der Patient, die Patientin entlassen wird oder verstirbt. Hier war das dann so, dass der Aufenthalt 2 Wochen dauerte. Sie hatte dann eine gute Symptomkontrolle, Physiotherapie war da, viele Gespräche mit allen. Und dann sollte es nach Hause gehen. Aber vorher hat sie sich dann doch nochmal entschieden, eine neue Chemotherapie zu machen. Davon hat sie sich erstmal am Anfang komplett distanziert, als diese große Enttäuschung da war, dass die erste Chemotherapie nicht wirkt. Aber jetzt wollte sie doch eine zweite. Das kann man dann auch auf der Palliativstation machen. Ja, das sagen wir immer unseren Patienten. Das ist ein normales Krankenhaus, die Palliativstation. Da kann man jede Therapie machen. Das haben wir dann gemacht. Und dann hat sie einen Termin für die nächste Chemotherapie gegangen und ist nach Hause gegangen. Und dann war das so, dass nach einer Woche sich die Hausärztin gemeldet hatte im Büro der ambulanten Palliativversorgung. Was war passiert? Die Patientin hatte eigentlich jede Nacht immer wieder Schmerzen, Übelkeit und vor allen Dingen richtig Angst. Und die Hausärztin hat gesagt, das kann ich alleine nicht mehr leisten, ja, dann nachts rauszufahren, nächsten Tag meine Praxis. Und dann bat sie darum, dass jetzt die spezialisierte ambulante Palliativversorgung dazukommt. Und das ist eine Zusatzversorgung, die regelrecht verschrieben werden muss. Das sehen Sie unten rechts, dieses Formular, das ist Formular 63. Da muss die Hausärztin alles eintragen, warum die Patientin durch die SAPV versorgt werden soll. Das schickt sie dann zu uns ins Büro und da haben wir 3 Werktage Zeit, die Patientin aufzusuchen, um zu schauen, ob sie wirklich durch die ambulante Palliativversorgung auch versorgt werden soll. Ja, das sind die Qualitätsmerkmale. Es ist ein multiprofessionelles Team. Die Mitarbeiter erbringen ausschließlich diese Leistung. Sie sind alle qualifizierten Palliativmediziner, aber vor allem, und das ist das Kernmerkmal, sie sind immer erreichbar. 24 Stunden an 7 Tagen die Woche, auch an Feiertagen. Und vor allen Dingen, die Patienten sind uns bekannt. Die werden bei uns in ein Dokumentationssystem aufgenommen. Und es passiert nicht, dass dann jemand kommt und sagt, ich kenne Sie nicht, eigentlich müsste ich Sie einweisen, ich weiß nicht, wie ich Sie behandeln soll. Und genau das wollte man mit dieser SHPV verhindern, also dieser Drehtüreffekt. Ja, wenn wir nochmal an die Frau F. denken, da müssen wir jetzt sagen, also wir können Sie zu Hause nicht mehr versorgen. Ja, wer soll das Tag und Nacht leisten? Sie müssen jetzt eigentlich ins Krankenhaus. Genau das wollte man mit dieser SHPV verhindern. Und dann kommen am nächsten Tag eine Ärztin und ein Pfleger zu der VF nach Hause, führen dann dort das Gespräch, ja, schauen, wie es ihr geht. Und ganz am Ende waren die beiden der Meinung, okay, die Symptome sind so stark, dass die VF eine Betreuung durch die Palliativmedizin braucht. Und da hat man sie sozusagen aufgenommen in dieses Programm. Ja, und das geht heute. Obwohl sie noch Chemotherapien kriegt, kann sie trotzdem durch die Palliativmedizin ambulant versorgt werden. Das war früher mal anders. Dann lassen wir immer diese Versorgungsmappe zu Hause. Da sind alle Informationen drin. Und das machen wir vor allem auch deswegen, falls dann doch mal der Rettungsdienst kommt oder ein Notarzt, dass die genau Bescheid wissen, aha, diese Frau wird durch die SHPV betreut. Vielleicht kann man sich ja mit dem mal in Verbindung setzen und einfach mal besprechen, was da jetzt das Problem ist. Deswegen lassen wir auch diese Mappen dann zu Hause. Das ist unser Versorgungsgebiet. Hessen ist sowas wie ein Musterland. Man hat versucht, diese ganzen Verträge, die man hatte, mal in Hessen anzuwenden und gucken, wie geht das. Wir haben ungefähr 23 Teams für Erwachsene, 3 für Kinder. Und jetzt hat man das alles, diese ganzen Verträge sozusagen ausgeweitet auf das Bundesgebiet. Jetzt werden alle nach dem hessischen Modell demnächst versorgt. Gut, wie geht es bei der VF weiter? Durch die SHPV hat sie jetzt Sicherheit. Es kommt häufig zu Kontakten, auch am Wochenende, dass die mal rausfahren zu ihr, nach ihr schauen oder aber mit ihr telefonieren. Und in regelmäßigen Abständen macht sie die Chemotherapie weiter und die CT-Kontrollen bestätigen, dass der Erfolg der Therapie gegeben ist. Ja, und dann kommt dann wieder der Tag und das geht dann wirklich ganz plötzlich, wenn Sie sich nochmal an diese Grafik erinnern, ja, wo es einfach mal so steil bergab geht, ja, so ist es auch tatsächlich in der Realität. Auf einmal geht es ihnen wieder schlechter, haben keine Kraft mehr, keinen Appetit und man hat gesehen, auch die Therapie greift nicht mehr. Und trotzdem wollte sie so lange wie möglich zu Hause bleiben und das konnte man dann eben durch die SHPV erreichen, die manchmal mehrmals täglich kam, auch in der Nacht, immer wieder bei ihr war, bis dann irgendwann der Zeitpunkt erreicht war, wo man das zu Hause nicht mehr gewährleisten konnte. Und dann war eben die Frage, wohin geht es jetzt? Normalerweise müsste es jetzt ins Krankenhaus gehen, zu uns auf die zentrale Notaufnahme, aber die SHPV hat immer ein Notbett auf der Palliativstation, sodass man auch am Wochenende die Patienten dort aufnehmen kann. Das haben wir dann auch getan. Sie ist direkt auf die Palliativstation gegangen, auf der sie sich ja schon auskannte. Und da war das so, dass nach einer Woche sich ihr Zustand dann wieder verbessert hat. Das ist ja so die Multiprofessionalität. Ich habe mal den Spaß gemacht, mal aufzuschreiben, wer eigentlich alles daran beteiligt ist, am Wohl unserer Patienten, unserer Angehörigen. Und da steht dann ganz natürlich oben die Pflege, die zu 90% der Zeit am Bett des Patienten ist. Dann natürlich das ärztliche Personal, die Psychoonkologie, aber die Reinigungskräfte zum Beispiel, ja, die durch die Zimmer gehen, alles sauber machen, die haben einen sehr engen Kontakt zum Beispiel zu den Patienten. Die sind auch vollkommen unbefangen und unverdächtig. Die kriegen eigentlich fast jede Information von den Patienten. Das ist bei uns Ärzten anders. Also wir kriegen nicht alle Informationen, man will uns nicht alles sagen. Oder aber man schont uns vor der Wahrheit, weiß es manchmal nicht, woanders nicht. Aber die Mitarbeiter vom Reinigungsdienst, die kriegen so ziemlich alles mit. Dann gibt es natürlich die Seelsorge, die Musiktherapie ist dabei, ehrenamtlich vom Hospizdienst. Aber auch die Fahrbereitschaft zum Beispiel ist was Besonderes. Die unsere Patienten vom Haupthaus rüberfahren auf die Palliativstation, die gehen schon ganz anders mit diesen Patienten um, wenn sie zu uns auf die Palliativstation kommen. Das finde ich mal sehr bemerkenswert. Und die sind bei unseren Patienten auch immer bereit, mal zweimal zu fahren. Also es sind so ganz viele Menschen, die dazu beitragen, dass es den Patienten auf der Palliativstation gut geht. Wir sind ein Krankenhaus, das müssen wir unseren Patienten natürlich immer sagen. Die können ja nicht bis zum Ende bei uns bleiben, bis sie dann versterben. Und dann geht es natürlich um die Frage, wenn sie entlassen werden, wohin geht es denn jetzt? Nach Hause entweder, da wo sie gewohnt haben, oder aber ins Pflegeheim oder ins Hospiz. Das sind die drei Möglichkeiten. Man muss dazu sagen, an allen drei Orten kann die SHPV tätig werden. Und die Frau F. hat sich jetzt für das Hospiz entschieden, weil sie doch sehr viele Symptome hatte und weil sie sehr viel Pflege brauchte. Ja, und wir haben in Gießen das Hospizhaus Samaria, das von uns ärztlicherseits betreut wird. Dort ist sie dann hingegangen. Auch dort ist eine hochkompetente Pflege. Ähnlich wie auf der Palliativstation wird sie da ganz gut versorgt. Ich finde immer, es ist noch ein Stück weit besser als auf der Palliativstation. Die kochen da selber. Die haben eine große Küche, wo man sich runtersetzen kann, wenn man es dann schafft und dort mit den anderen zusammen essen kann. Also es ist noch ein Stück weit wohnlicher als bei uns auf der Palliativstation. Und hier ist sie dann am Ende nach mehreren Wochen verstorben. Hab aber mal gesehen, welche Strukturen es in der Palliativmedizin gibt und wie die ineinander greifen. Und jetzt so die letzte Frage und der letzte Teil meines Vortrags. Ist die Palliativmedizin eine Nischenmedizin? Ja, also mir hat mal jemand gesagt, das, was ihr da auf der Palliativstation macht, das ist ja Sterben Deluxe für ein Paar. Ja, was denn mit den vielen anderen? Und da will ich als erstmal zeigen, woran sterben wir denn heute? Da sehen Sie, der Großteil der Frauen, aber auch der Männer, sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, aber auch Schlaganfälle. Der zweite große Teil sind dann die onkologischen Erkrankungen. Im Schnitt 25% der Menschen in Deutschland sterben an einer Krebserkrankung und dann kommen halt noch viele andere dazu. Und jetzt habe ich mal so ein kleines Spiel vor mit Ihnen, ja, bevor wir gleich fertig sind. Es gibt drei Möglichkeiten zu sterben und Sie dürfen sich jetzt eine aussuchen, wie Sie sterben wollen. Ich fange mal an. Erstens, ja, Sie erleiden einen plötzlichen, unerwarteten Tod aus voller Gesundheit heraus, ein Herzinfarkt. Also es kann auch jetzt hier sein heute Abend. Die zweite Möglichkeit, Sie erleiden einen mittelschweren Tod durch eine schwere fortschreitende Erkrankung, Krebs über 2 bis 3 Jahre hinweg, bei klarem Bewusstsein, mit bester Beschwerdelinderung und Palliativbegleitung. Und die dritte Möglichkeit ist ein langsamer Tod durch eine Demenzerkrankung über einen Zeitraum von 8 bis 10 Jahren und auch hier bei bester Pflege und Palliativbetreuung. Wer möchte so nach 1 sterben, einfach mal so die Hand heben, also plötzlich aus heiterem Himmel heraus. Das ist interessant. Es sind dann doch deutlich weniger, ja, als jetzt bei den Studenten. Ja. Also wenn man jetzt die Studenten fragt, da stelle ich die Frage auch immer, da gehen eigentlich alle Hände hoch. Und dann möchte man nach 2 sterben, eine zweite Möglichkeit, über 2 bis 3 Jahre, fast genauso viel. Okay, und wer möchte gar nicht sterben? Die Mehrheit. Okay, gut. Es waren nicht alle. Aber wie gesagt, das ist echt interessant. Ja. Also bei den Studenten ist es dann doch wirklich so, dass die meisten eigentlich so in den schnellen Tod sterben wollen. Ja. Aber wie sieht dann die Realität aus? Nur 5% ist es wirklich vergönnt, plötzlich zu sterben. 60% sterben einen mittelschnellen Tod über 2 bis 3 Jahre, wie zum Beispiel bei einer Krebserkrankung. Und 30-40% sterben letztendlich, wie bei einer Demenzerkrankung, über viele Jahre, obwohl der Teil in Deutschland immer größer wird. Und wenn man sich jetzt unsere Bevölkerungspyramide anschaut, ja, die ja schon lange keine Pyramide ist oder fast auf den Kopf gestellt ist, so sieht man eben, dass am Ende sehr, sehr viele Menschen eine palliativmedizinische Versorgung benötigen. Gut, jetzt die Zusammenfassung. Fortschritte der modernen Medizin haben zu einer Medikalisierung des Sterbens geführt. Eine allgemeine palliativmedizinische Betreuung findet im häuslich-ambulanten Bereich eigentlich schon lange statt, durch die Pflegedienste, durch die Hausärzte. Aber die Entwicklung spezialisierter Angebote wie Hospiz, Palliativstation und SHPV sind relativ neu. Und aufgrund der demografischen Entwicklung wird der palliativmedizinischen Versorgung der Bevölkerung am Lebensende eine immer wichtigere Aufgabe zukommen. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war am Ende nicht zu schnell, aber ich merkte, die Zeit rennt so ein bisschen. Ja, vielen Dank.
Das war der Palliativmediziner Ulf Sibelius mit seinem Vortrag Palliativmedizin, eine neue Disziplin. Gehalten hat er seinen Vortrag am 9. Dezember 2025 im Rahmen der Seniorenvorlesung des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und wenn euch das Thema interessiert, dann empfehle ich euch noch einen Hörsaal aus unserem Archiv. In dem Hörsaal Alternde Gesellschaft – Wie bleibt Pflege bezahlbar? Zeigt der Rechtswissenschaftler Thomas Klee, wie Pflege in Deutschland reformiert werden sollte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.